Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ja, da sagen wir doch Tag.
Da sagen wir Tag und schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Neuer Fall, neues Schicksal und neue Folge, neue Hörerpost. Eigentlich sind es heute sogar zwei. Eine ganz kurze Mini-Nachricht habe ich für euch, die aber wirklich maximal niedlich ist. Melissa hat uns geschrieben, sie ist 9 Jahre alt.
Wahrscheinlich der jüngste Fan von Tatort Krankenhaus.
Ja, oder der jüngste, der überhaupt uns schon schreiben kann. Und sie schreibt, hallo, ich bin Melissa, ich bin 9 Jahre alt, ich liebe euren Podcast, er ist sehr spannend. Die Anfangsmusik ist sehr toll. Ich freue mich immer, wenn ich die Musik höre und dann der spannende Fall kommt. Und dann hat Melissa eine Frage. Es sind eigentlich zwei. Könnt ihr ein bisschen mehr die schwierigen Wörter erklären? Die richtet sich an dich, Peter. Ich übersetze ja schon immer simultan, was der uns hier juristisch um die Ohren haut. Und sie schreibt noch, und auch wenn die Patienten verliebt sind, erzählen bitte, wie es ihnen geht. Danke, dass ihr den Podcast macht und weiter so. Mit der zweiten Frage, da weiß ich nicht genau, Melissa, was du meinst. Aber ich glaube, ich verstehe das so, sie möchte wissen, wie das Schicksal so weitergegangen ist von denen.
Ja, es gibt, glaube ich, zwei Ansatzpunkte. Einmal könnte sie wissen wollen, ob sich in einer Beziehung etwas ändert, dadurch, dass jemand gesundheitlich schwer oder sogar schwerst angeschlagen ist. Ja, Melissa, das ist mitunter gar nicht so einfach, dann eine Beziehung aufrechtzuerhalten, weil der Angehörige, der jetzt nicht direkt gesundheitlich betroffen ist, leidet mitunter doch sehr darunter, wie die Situation sich verändert hat. Wenn man vielleicht vorher mit einem lebenslustigen, sportlichen Menschen liiert war und das ist alles nicht mehr möglich, ändert sich ja auch das eigene Leben kolossal. Und mitunter kommt man mit dieser neuen Situation nicht klar und es kommt zu einem Beziehungsende. Oder du meinst vielleicht, ob die Liebe, die gesundheitlichen Defizite, die einer hat und die der andere mittragen muss, überwinden, überbrücken kann. Ja, und das ist auch in vielen Fällen glücklicherweise so, dass man in seinem Partner, in seinen Kindern, seinen Eltern oder wem auch immer liebevolle, pflegende Angehörige findet, die Verständnis für das Schicksal haben und nicht eine Sekunde daran gedacht haben, daran etwas zu ändern. Das sind sicherlich die beiden Erklärungsmomente, die ich dir hier geben kann.
Ich finde das einfach nur großartig, wirklich mit 9 Jahren. Ich fühle mich total geehrt, Melissa, dass du unseren Podcast hörst und dass das auch nicht irgendwie manchmal ein bisschen zu heftig vielleicht für dich ist. Wahrscheinlich hörst du ja uns auch nicht alleine. Und mich würde auch wirklich mal interessieren, vielleicht schreibst du uns auch nochmal, Melissa, was du wohl mal beruflich machen möchtest. Du wohl Medizinerin werden möchtest oder Juristin?
Ja, und wenn du Juristin wirst, wirst du merken, dass man so ganz ohne Termini Technici, will ich jetzt gar nicht sagen, sondern ohne juristische Fachbegriffe einfach nicht auskommt. Ich versuche, sie so verständlich wie möglich zu erklären, aber ganz ohne geht es nicht, weil dann auch mitunter der Sinn verstellt wird und zwar nicht richtig erfassen kann. Darum ist es so ein bisschen medizinisch, ein bisschen juristisch, aber hoffentlich in den meisten Passagen verständlich erklärt.
Und wenn du bei uns noch ein bisschen was lernst, ist das ja auch nicht schlecht. Also Melissa, vielen Dank fürs Einschalten, dass du unser jüngster, wahrscheinlich unser jüngster Fan bist. Und für dich geben wir uns nochmal ganz besonders Mühe. So, Peter, wir erhalten ja sehr viele Hörermails mit Anregungen zu Themen, mit Fragen, auch mal mit konstruktiver Kritik und oftmals auch mit Erzählungen des eigenen Falls. Und es gibt kaum jemanden, der nicht irgendeine Person aus dem näheren oder auch entfernteren Umfeld kennt oder zumindest von ihr gehört hat, die einen tatsächlichen oder vermeintlichen Behandlungsfehler erlitten hat. Also jeder ist da irgendwie im Thema drin. Und deshalb glauben wir ja auch, dass unser Podcast für jeden von Interesse ist. Auch wenn wir hoffen, dass es bei euch nie zu einem eigenen Fall kommen wird. Aber leider spricht da schon die Statistik dagegen. Und der David schreibt, magst du es gerade mal vorlesen, Peter?
Das mache ich gerne. Hallo ihr beiden. Ihr seid mittlerweile meine Lieblingspodcaster, hören wir sehr gerne, geworden. Und ich freue mich jede Woche auf den nächsten spannenden bzw. auch wachrüttelnden Fall. Meine Frage. In den meisten Fällen war die Zahl an Schuldigen, welche ihr in Anspruch genommen habt, relativ übersehbar. In welchem Fall deiner Laufbahn, die Frage ist wohl an mich gerichtet, gab es eine überaus hohe Anzahl an Personen, die in Anspruch genommen werden musste? Liebe Grüße, euer treuster Hörer David.
Ja, David oder David, vielen Dank erstmal fürs Einschalten, auch an dich und natürlich auch für deine Mail. Wobei ich mich jetzt ehrlich gesagt schon so ein bisschen ärgere, dass mir diese Frage noch nie eingefallen ist. Zumindest habe ich sie dir nie gestellt.
Ja, das ist auch eine durchaus berechtigte Frage. Es ist aber im Regelfall so, dass wir einen Krankenhausträger oder einen Arzt in Anspruch nehmen, mitunter aber auch mehrere. Man muss immer überlegen, also wenn man Selbstzahler ist, also auf eine Rechtsschutzversicherung beispielsweise nicht zurückgreifen kann, muss man immer genau schauen, ob man wirklich alle, die irgendwie in Betracht kommen können, verklagt, weil die könnten im Extremfall jeder einen eigenen Anwalt nehmen und wenn man den Prozess verliert, muss man ja die Kosten übernehmen und wenn mehrere Anwälte im Spiel sind, muss man auch die weitergehenden Anwaltskosten übernehmen. Also wenn ein Anwalt 3 oder 4 Beklagte vertritt, dann erhöhen sich die Kosten nur marginal. Aber wenn es 3 oder 4 verschiedene Anwälte sind, hat man 3 bis 4-mal so hohe Kosten auch. Das muss man immer gut überlegen. Aber in manchen Fällen ist es so, dass man wirklich mehrere in Anspruch nehmen muss, weil alle ein Stück weit dazu beigetragen haben, zu dem Gesundheitsschaden, der im Endeffekt vorliegt. Also vielleicht das erste Krankenhaus hat das falsch gemacht, dann das nächste, dann verklagen wir auch beide. Wir verklagen mitunter auch die handelnden Ärzte, weil die auch immer persönlich haften deliktisch. Das macht dann Sinn, wenn man sie, hatten wir schon mal gesagt, als Zeugen vielleicht ausschalten will. Dadurch, dass sie Partei werden, sind sie keine Zeugen mehr, weil der Krankenhausträger möglicherweise während des Verfahrens in Insolvenz gerät und man auf den nicht mehr zurückgreifen kann. Das sind alles so Überlegungen zu sagen, wir verklagen nicht nur einen, sondern mehrere. Das muss man aber immer im Einzelfall sich anschauen. Das Prinzip Schrotflinte, also ich verklage jeden, der, ich sag's mal so lax, nicht schnell genug auf den Baum kommen kann, das passt nicht. Man muss dann wirklich immer im Einzelfall schauen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn.
Vielleicht meint David ja aber auch, dass man zum Beispiel im Krankenhaus ist eine ganze Kette von Fehlern passiert. Der eine hat dem anderen wieder eine Nachricht, also ein Protokoll überschrieben. Das medizinische Personal hat vielleicht das Medikament, das falsche, aus dem Kühlschrank geholt. Also, aber da ist es ja dann eigentlich immer der eine Träger, der dann verklagt wird und deswegen kommen dann nicht so viele.
Genau, also wenn die angestellten Ärzte beispielsweise bei einem Träger alle angestellt sind, dann kann man den Träger verklagen und da sind die alle mit drunter gefasst, weil da die vertragliche Haftung greift insoweit alle mit auf. Wenn man jetzt deliktisch nach der deliktischen Haftung fragen würde, könnte man natürlich auch jeden Handelnden verklagen, aber das macht oftmals keinen Sinn. Dann reicht es aus, den Krankenhausträger als quasi Vertreter für alle handelnden Personen zu verklagen.
Jetzt hat David aber eine konkrete Frage gestellt. Was waren die meisten Beschuldigten, die du in einem Prozess quasi mit im Topf hattest?
Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich meine aber, dass wir mal 5 oder 6 verschiedene Krankenhausträger verklagt haben. Auch mal mehrere Ärzte. Es waren, glaube ich, 4 oder 5 Ärzte auf einmal. Also die Fälle gab es auch schon.
Wo ist der Fall in unserem Podcast?
Ja, wir sind ja erst ein Jahr dran und haben uns ja vorgenommen, noch viele Jahre tätig zu sein. Und es soll ja auch immer noch was Neues, Spannendes kommen und wird sicherlich im Laufe dieses oder des nächsten Jahres einmal Thema sein, so ein Fall, wo wir die Massen verklagt haben.
David, wir halten das jetzt mal fest. Ne? Da nageln wir Peter drauf fest.
Nun aber zu unserem heutigen Fall. Tanina, bitte.
Oh, das ist ja wie mit der neuen Schwänzin, krieg ich ja hier einmal kurz einen Beitschnieb. Also dieser Fall heute fängt mit ganz viel Vorfreude an. Es geht um Ferdinand, der plant seinen 60. Geburtstag und das soll so eine richtig große Sause werden. Er hat viele Freunde, Vereinskollegen, Nachbarn und Familie eingeladen. Besonders Familie, die ist nämlich riesig bei ihm. Die Vorbereitungen für die Gartenparty zu Hause laufen auf Hochtouren. Er hat wirklich viel Platz zu Hause. Aber leider fällt dieser besondere Tag für Ferdinand ganz und gar nicht so aus, wie er sich das vorgestellt hat. Denn ausgerechnet 14 Tage vor dem großen Fest piesackt ihn mal wieder die Hüfte. Die Schmerzen im rechten Hüftgelenk begleiten ihn schon seit einigen Jahren, aber jetzt ist es einfach besonders schlimm. Er kann nur unter Schmerzen gehen und all die vielen Aufgaben, die seine Frau bei den Partyvorbereitungen für ihn vorgesehen hat, erscheinen ihm gerade so unbezwingbar wie die Eiger Nordwand. Allein die Vorstellung, irgendwie ein Partyzelt aufzubauen und Bierbänke und Tische im Garten aufzustellen, ist für ihn gerade unvorstellbar. Ferdinand will seinen Geburtstag aber unbedingt feiern und eine Absage kommt für ihn auf gar keinen Fall in Frage. Also geht er den Weg zu seinem langjährigen Hausarzt und er geht nicht gerne und auch nicht oft zum Arzt. Seine Frau muss ihn wirklich immer so ein bisschen dahin prügeln im übertragenen Sinne. Dieser Hausarzt ist auch gleichzeitig ein alter Freund von ihm, der ebenfalls zu seiner Party eingeladen ist. Ferdinand erhofft sich von ihm, dass er ihn mit einer Schmerzspritze und ein paar motivierenden Worten fit macht für die Feier. Vielleicht noch ein Schulterklopfen dazu, das war's. Aber er wird leider enttäuscht, denn sein Arzt schickt ihn zwar mit aufmunternden Worten, aber schon eindringlich zu einem Orthopäden. Und mit dessen Rat hat Ferdinand ganz und gar nicht gerechnet. Er soll jetzt stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Dieser Empfehlung kommt Ferdinand schweren Herzens nach immer im Hinterkopf, dass seine Geburtstagsfeier in Gefahr sein könnte. Er lässt sich von seiner Frau alles Notwendige ins Krankenhaus bringen und bezieht dort ein Einzelzimmer. Und hofft, dass er schnellstmöglich daraus wieder entlassen wird. Nachdem er die Nacht im Krankenhaus verbracht hat, wird am nächsten Tag eine umfangreiche klinische und radiologische Diagnostik betrieben, die dann auch das gesamte Ausmaß zutage bringt. Eine ausgeprägte Arthrose im Bereich der Hüfte, Coxarthrose genannt, und dies auch noch beidseits, rechts jedoch deutlich ausgeprägter. Damit ihr euch das ein bisschen genauer noch vorstellen könnt, hat Peter mal eben ein paar Details für euch.
Vielleicht erstmal ganz allgemein zum Thema Arthrose. Arthrose kennt ja eigentlich jeder als Begrifflichkeit. Im Alter kommt sie leider sehr häufig vor. Spätestens ab dem 70. Lebensjahr haben rund 80%, also 4 von 5, der Bevölkerung irgendeine Form der Arthrose. Dabei verursachen nicht alle Beschwerden, aber besonders die Hüft- und die Kniearthrose gehören zu den Formen, die oft Schmerzen und Bewegungseinschränkungen auslösen. Bei einer Hüftarthrose wird die Knorpelschicht der Knochen im Hüftgelenk durch Verschleiß deutlich dünner und das dann über das alterstypische Maß oder beziehungsweise Ausmaß hinaus.
Im Krankenhaus geht dann bei Ferdinand auch wirklich alles ganz fix. Die Ärzte empfehlen ihm die Implantation einer Hüft-TEP, also einer Hüft-Total-Endoprothese. Zumindest erstmal auf der rechten Seite. Und diese Hüft-TEP haben wir auch in einer anderen Folge schon mal ausführlicher besprochen und erklärt. Hier nochmal eben nur eine Kurzform. Unter einer Hüft-TEP versteht man ein künstliches Hüftgelenk, also die große Nummer. Im Gegensatz zu anderen Hüftprothesen ersetzt die Hüft-TEP wirklich das Hüftgelenk vollständig. Nach der Aufklärung mit dem Arzt, die relativ umfangreich ausfällt, führt dieser die Operation auch schon am Folgetag durch. Ferdinand bekommt rechts ein neues Hüftgelenk eingesetzt. Nach der OP hat er höllische Schmerzen. Die verabreichten Schmerzmittel helfen kaum bis gar nicht. Und an dieser Stelle, so liest man es in diversen Medizinportalen, sollten die Ärztinnen und Ärzte schon sehr, sehr aufmerksam sein. Also wenn die Schmerzen über den normalen postoperativen Schmerz hinausgehen, dann stimmt da meist was nicht.
Und das ist bei Ferdinand auch gerade der Fall. Sein Zustand verschlechtert sich Stunde um Stunde. Bereits 3 Tage nach der Operation ist er nicht mehr ansprechbar. Aus den Krankenunterlagen geht hervor, dass sich bei Ferdinand eine Blutungsanämie eingestellt hat, die sich auf 2 Hämatome im Bereich der operierten Hüfte zurückführen lassen. Er wird daher auf die Intensivstation verlegt und engmaschig überwacht. Da sich sein zu niedriger Hämoglobinwert in den nächsten Tagen glücklicherweise wieder normalisiert, wird er zurück auf die Normalstation, man sagt auch periphere Station, verlegt.
Was sagt der Hämoglobinwert? Ich glaube, das ist die Sauerstoffversorgung im Blut.
Also Hämoglobin, ihr kennt es alle, wird oft abgekürzt als HB-Wert. Darunter versteht man den roten Blutfarbstoff, der den Sauerstofftransport im Körper über den Blutkreislauf ermöglicht. Und dieser Wert hat sich dann glücklicherweise wieder normalisiert und darum ist Ferdinand wieder auf die Normalstation verlegt worden.
Seinen 60. Geburtstag muss er allerdings dann doch im Krankenhaus verbringen, denn er bleibt dort noch für 3 Wochen und wird anschließend in einer Reha-Klinik weiter behandelt. Da bleibt er nochmal 2 Wochen und anstatt dann nach Hause entlassen zu werden, wird Ferdinand wieder in das ursprüngliche Krankenhaus eingeliefert. So, ihr fragt euch sicherlich, warum? Ja, weil sich leider eine neue Komplikation aufgetan hat. Bei Ferdinand diagnostiziert man eine Wundsekretion der rechten Hüfte. die operativ angegangen werden muss. Und dabei erfolgt eine Spülung der Hüfte und auch ein sogenannter Kopf-Inlay-Wechsel, also ein Teil des künstlichen Hüftgelenks wird ausgewechselt. Und das ist noch nicht alles. Postoperativ wird zusätzlich noch ein Keim nachgewiesen. Der muss mit einer antibiotischen Therapie bekämpft werden. Leider das Ganze nur mit bedingtem Erfolg. Denn Ferdinand muss wieder an der Hüfte operiert werden. Und das ist jetzt noch eine größere Operation. Bei der entfernt man den kompletten Hüftersatz und Ferdinand bekommt eine Interimsprothese eingesetzt. Und ab jetzt beginnt ein Operationsmarathon. Innerhalb von 5 Monaten versuchen die Ärzte in insgesamt 23 Operationen die Lage mit Ferdinands Hüfte irgendwie in den Griff zu bekommen. Dabei entfernen sie fast jedes Mal ein weiteres Stück vom Oberschenkelknochen. Peter, auch darüber haben wir schon mal in einem Fall gesprochen. Das ist ja absolut fatal. Irgendwann passt da ja, glaube ich, gar nichts mehr, ne?
Ja, es gibt auch die Fälle, wo wirklich nichts mehr, auch nicht mehr so eine Megaprothese. Ich glaube, das ist so die Endstufe der Prothesen, die es da im Angebot gibt. Da haben wir auch mal einen Fall gehabt, dass selbst diese nicht mehr passt. Und dann bleibt es wirklich ohne Versorgung. Und dann hat man natürlich die Probleme, die auf der Hand liegen. Und das wird einen Leben lang begleiten. Man wird nicht mehr richtig gehen können. Viele sind dann rollstuhlpflichtig oder bettlägerig sogar im ungünstigsten Falle. Ja, das ist leider die letzte Konsequenz des Ganzen.
Ja, ich kann mich erinnern, wir hatten doch mal den Fall von dem 17-jährigen Jungen, der ja war Skater. Und da ist so eine Operation im Oberschenkel irgendwie auch schief gelaufen. Und es ist ja eigentlich auch klar, du hast mal gesagt, alle 15 Jahre muss man das sowieso wieder erneuern lassen, ne?
Ja, die Lebensdauer einer Hüftprothese ist jetzt deutlich länger als noch vor 20, 30 Jahren. Damals waren es so 5 Jahre, 10 Jahre. Mittlerweile gibt es auch Prothesen, die 20 und mehr Jahre halten. Das ist recht unterschiedlich, aber die ist die Versorgungslage insgesamt deutlich besser geworden.
Ja. Weil wir hatten das damals so ein bisschen durchgerechnet, dass er, wenn er die dritte Hüft-OP hat, dass er eigentlich dann schon weiß, als 17-Jähriger, dann und dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr gehen können.
Ja, das kann durchaus passieren, ja.
Und diese vielen Operationen, 23, ich erinnere gerade noch mal dran, sind für Ferdinands Körper eine sehr, sehr große Belastung. Sein Allgemeinzustand verschlechtert sich immer mehr. Trotzdem halten ihn die Ärzte mittlerweile für so weit, dass er wieder in die Rehabilitationsbehandlung entlassen werden kann. Weiterhin jedoch ohne ein künstliches Hüftgelenk. Also da haben wir im Moment nur so eine Interimslösung. Ambulante und stationäre Reha-Behandlungen erfolgen dann noch weitere 2 Jahre. Ferdinands Gesundheitszustand verschlechtert sich zunehmend und letztlich so dramatisch, dass er 3 Jahre nach der ersten Operation schließlich verstirbt. Seine Erben vermuten, dass es Behandlungsfehler gegeben hat und beauftragen einen Nachlassverwalter mit der Durchführung des erforderlich gewordenen Gerichtsprozesses. Warum kommt denn jetzt ein Nachlassverwalter ins Spiel? Ich glaube, das hat man noch nicht. Ich denke immer, ich rufe bei Peter Gellner in der Kanzlei an und nehme mir einen Anwalt für Patientenrecht.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das hatten wir noch nicht. Das gibt es auch in der Praxis recht selten. Also ein Nachlassverwalter ist aber auch im Regelfall ein Anwalt oder ein Notar und der wird dann von Erben beauftragt, wenn insbesondere der Nachlass sehr unübersichtlich ist, dann nimmt man sich den, um Hilfestellungen zu bekommen, oder wenn der Nachlass überschuldet ist oder nicht klar ist, wie er mit Schulden belegt ist, weil dadurch, dass man Nachlassverwalter einsetzt, ist es so, dass man aus der persönlichen Haftung als Erbe raus ist. Und das macht insoweit auch Sinn. Und der Nachlassverwalter schaut sich komplett den Erbfall an, verschafft sich einen Überblick und muss auch dafür Sorge tragen, dass der Nachlass korrekt an die Erben verteilt wird. Und wenn der eingesetzt ist, dann führt er auch jetzt in diesem Fall den Prozess selber. Also er ist aktiv legitimiert, wie man das im Juristendeutsch sagt. Also er ist die Partei, die den Rechtsstreit dann auch im Endeffekt führt. Mhm. Und das war hier in dem Fall auch so. Eine Nachlassverwalterin hat dann Klage erhoben und unser Ansprechpartner war immer diese Nachlassverwalterin, die für die Erben quasi das Ganze dann gemanagt hat.
Wie verlief denn jetzt dieser Prozess?
Ja, also wir mussten wieder in erster Instanz zum Landgericht gehen. Ihr wisst vielleicht, und sage ich es an dieser Stelle nochmal, wenn der Streitwert, also das, was man geltend macht, über 5.000 Euro liegt, dann geht man in erster Instanz zum Landgericht. Unter 5.000 Euro ist das Amtsgericht zuständig. Es gibt im Moment Überlegungen, ob man diesen Wert erhöht, also dass mehr Verfahren beim Amtsgericht verhandelt werden, weil die Landgerichte vielleicht zu viel zu tun haben oder was auch immer
die Motivation ist. Nicht auch.
Ja, die Amtsrichter klagen natürlich auch über zu viel Arbeit, aber man überlegt, die Grenze auf 8.000 Euro hochzusetzen. In Arzthaftungsfällen ist es aber meistens so, dass man zum Landgericht in erster Instanz geht. Das ist bei uns zu 99,9% der Fälle so, dass wir nicht zum Amtsgericht gehen müssen. Bin ich auch ganz dankbar, nicht weil die Amtsrichter etwa vielleicht die schlechteren Richter sind als die Landgerichtsrichter. Aber bei den Amtsgerichten gibt es keine speziellen Abteilungen. Man sagt beim Amtsgericht Abteilung und nicht Kammer wie beim Landgericht. Keine speziellen Abteilungen, die sich ausschließlich mit Arzthaftungsrecht beschäftigen. Und das ist ja bei den Landgerichten, wie wir wissen, anders. Da gibt es Arzthaftungskammern, zumindest bei 95% aller Landgerichte in Deutschland. Und darum bin ich immer ganz froh, wenn ich in erster Instanz beim Landgericht sein kann und dann bei der spezialisierten Arzthaftungskammer. Ja, also hier war es so, dass das Landgericht dann einen Sachverständigen beauftragt hat, um zu überprüfen, ob die Behandlung von Ferdinand, wie man so schön sagt, den anerkannten Regeln der ärztlichen Kunst entsprochen hat. Und der hat dann ein sehr, sehr umfangreiches Gutachten erstellt. Vielleicht in dem Kontext auch mal. Die Gutachten sind unterschiedlicher Qualität, aber auch unterschiedlicher Quantität. Also wir haben Gutachten, die beschränken sich auf 5 Seiten. Wir haben aber Gutachten mit 80 bis 100 Seiten.
Viel Spaß beim Lesen.
Viel Spaß beim Lesen. Das ist sehr, sehr aufwendig, gerade wenn das mit vielen medizinischen Fachbegriffen gespickt ist. Da muss man doch sehr, sehr lange dran arbeiten, um das auseinander zu pflücken. Hier war es ein Gutachten, das sehr, sehr umfangreich gewesen ist. Und der Gutachter ist dann auch später angehört worden, um sein Gutachten nochmal in einem mündlichen Termin zu erläutern. Da hat er gesagt, dass der Verzicht auf diese Hämatomausräumung, die haben ja einfach nichts gemacht, die haben diese 2 Hämatome festgestellt und die sind nicht ausgeräumt, also beseitigt worden, das sei als Behandlungsfehler zu werden. Das hätte man machen müssen. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von, er hat sie mit 80% angegeben, wäre es dann so gewesen, dass die weiteren gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht aufgetreten wären. Also das infizierte Hämatom, der Prothesen-Infekt, die erlittenen Schmerzen, die 23 Folgeoperationen, die dauerhafte Notwendigkeit, Schmerzmittel einzunehmen und Antibiotika einzunehmen und der Umstand, und das ist besonders bitter, dass eine prothetische Versorgung jetzt nicht mehr möglich war, das ist alles auf die Nichteinräumung des Hämatoms oder der Hämatome, wir waren ja bei 2, zurückzuführen. Und das hat er den Ärzten, die da untätig geblieben sind, angelastet und als fehlerhaft beschrieben. Und du hattest vorhin gefragt, wie ist es denn weitergegangen bei Ferdinand mit der Hüftprothese? Ja, er hat die letzten 2 Jahre seines Lebens ohne Hüftprothese auskommen müssen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass er immobil gewesen ist und mit den ganzen Folgeerkrankungen, die damit einhergehen. Und darum ist er dann auch unter anderen Leiden, er ist nicht an der fehlenden Hüftprothese verstorben, aber das hat natürlich weitere Folgeerkrankungen ausgelöst und daran ist er letztendlich dann auch verstorben. Und weil die Feststellungen des Sachverständigen so eindeutig waren, konnte man sich dann vor Gericht zwar nicht verständigen, aber das Gericht hat ein entsprechendes Urteil erlassen, in dem Ferdinand, beziehungsweise in dem Fall der Nachlassverwalterin, die ja den Prozess für die Erben geführt hat, einen Schmerzensgeldbetrag von 60.000 Euro zugesprochen worden ist. Und das war mit einer Urteilsbegründung, die du jetzt auch vor Augen hast und uns vielleicht noch mal kurz wiedergeben kannst, Tanina?
Ich versuche das. Also das Gericht führt in seiner Urteilsbegründung wörtlich aus, Doppelpunkt. Bei der konkreten Bemessung der Klägerin, also der Nachlassverwalterin, zuzusprechenden Schmerzensgeldes, hat die Kammer einen Betrag in Höhe von 60.000 Euro als zum Ausgleich der erlittenen Beeinträchtigungen notwendig, aber auch angemessen und ausreichend erachtet. Hierbei hat sie als Schmerzensgeld erhöhenden Faktor insbesondere die 23 Revisionsoperationen, denen sich der Erblasser unterziehen musste, also Ferdinand, in ihrer Beurteilung einbezogen. Ein höheres Schmerzensgeld als die zuerkannten 60.000 Euro waren der Klägerin demgegenüber nicht zuzubilligen, weil der Erblasser vor der streitgegenständlichen Behandlung bereits seit Jahren an Schmerzen am Hüftgelenk sowie ausgeprägten anderen Grunderkrankungen litt und in seiner Mobilität eingeschränkt war. Geht noch ein Stückchen weiter. Das Gericht hat sich bei einer Entscheidung für die Schmerzensgeldhöhe orientiert an dem eine vergleichbare Fallgestaltung betreffenden Urteil des ULG Köln vom 14.01.1981. Freunde der juristischen Sonne.
Ja, so kann man es wunderbar formulieren. Das Ganze ist über 40 Jahre zurückliegend. Da stellt sich natürlich die Frage, und die ist überaus berechtigt, kann man denn ein Urteil von 1981 heranziehen, wenn man heute ein Schmerzensgeld beziffern möchte? Nein, kann man nicht. Oder ja, kann man doch. Beides ist richtig. Also man kann natürlich schauen, was im Jahre 1981 ausgeurteilt worden ist, aber man muss dann immer berücksichtigen, dass die Schmerzensgeldbeträge indexanzupassen sind. Also das Geld war 1981 nicht so viel wert, wie es heute wert ist. Darum ein Betrag im Jahre 1981 von 10.000 Euro entspricht dann nach Indexanpassung einem Betrag von beispielsweise, ich habe jetzt nicht den genauen Faktor von 81 da, da gibt es so Tabellen, die für jedes Jahr einen Faktor aussprechen, also mal beispielsweise 1,7, dann wären wir jetzt bei 17.000 Euro im Jahre 2025. Also die Indexanpassung ist immer wichtig. Also man kann sich noch auf alte Urteile beziehen, aber muss das dann immer in die Jetztzeit übertragen.
Also wir fassen noch mal kurz zusammen, soweit ich den Text vorhin verstanden habe, den ich selber vorgelesen habe aus dem Urteil. Es war nicht möglich, mehr als 60.000 Euro zu zahlen, weil Ferdinand ja nicht von 0 auf 100 plötzlich Hüftprobleme hatte und plötzlich einfach Schmerzen, sondern er hatte ja vorher schon Malessen damit, sage ich jetzt mal. Aber ein bisschen was gab es noch, hier liest es sich weiter. Weiterhin sprach das Urteil der Nachlassverwalterin, die die Gelder selbstverständlich dann nach Erhalt an die Erben weitergehen musste, noch ein Schadensersatzbeitrag in Höhe von gerundet 11.000 Euro zu. In diesem Betrag waren unter anderem die Todesfall- und Beerdigungskosten beinhaltet. Aber seine Geburtstagsparty, auf die er sich wahnsinnig gefreut hat, hat er leider nicht bekommen.
Nee, die fiel leider aus und er konnte sie auch nicht mehr nachholen, weil er ja dann 2 Jahre später verstorben ist. Und ja, manchmal ist der Verlauf des Lebens so und auch so tragisch, wie bei Ferdinand.
Ich meine, du hättest auch mal gesagt, also Hüft-OPs, weil sie eben auch oft stattfinden, finden auch bei dir in der Klinik, wollte ich schon sagen, finden auch bei dir in der Kanzlei häufig statt. Ist der Fall von Ferdinand jetzt so einer, der noch so normalen Maß erfüllt, oder geht das mit 23 Folgeoperationen auch schon deutlich darüber hinaus, was sonst so bei Fehlern bei Hüft-OPs rauskommt?
Das geht schon über das übliche Maß deutlich hinaus. Wir haben oftmals so eine Vielzahl von Operationen, wenn es zu einer Sepsis gekommen ist und dann Spülungen notwendig werden. Dann haben wir schon 30, 40, 70, 80 Operationen. Wenn man Spülungen als Operationen ansehen will, und das sollte man tun, da kommt das häufiger vor. So eine Vielzahl von Operationen nach einer Hüft-TEP ist eher ungewöhnlich. Hier war es aber auch so, dass durch die Nichtausräumung der Hämatome es zu weiteren Operationen gekommen ist, nicht nur allein, weil die Hüft-TEP nochmal gewechselt werden musste. Das hat dann nicht zu diesen 23 Folgeoperationen geführt, aber es ist schon ein besonderer Fall und das führt einem immer wieder vor Augen, wie viele doch wirklich empfindlich getroffen werden im Rahmen dieser misslungenen medizinischen Maßnahmen und was da alles hinten dran hängt. Und das ist schon nicht immer leicht zu ertragen. Gerade die Vielzahl von Vollnarkoseoperationen ist ja immer wieder eine Belastung. Und viele verbringen Monate, wenn nicht Jahre im Krankenhaus. Und das ist immer wieder tragisch. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen, was doch dahinter steht, hinter den bloßen Zahlen oder einem Geldbetrag. Das sind doch schwerwiegende Schicksale.
Ja, und ihr wisst, aus medizinischer Sicht können wir euch jetzt natürlich keinen großartigen Rat mit auf den Weg geben. Achtet bei einer Hüft-TEP auf dies, auf das, auf jenes. Aber wir können euch, glaube ich, schon sagen, besprecht das alles ganz genau mit eurem Arzt. Fragt lieber zwei- oder dreimal nach, wenn ihr meint, dass ihr da was nicht richtig verstanden habt. Und vielleicht zieht ihr euch den ein oder anderen Tipp ja bei uns auch aus dem Podcast. Das war nämlich die Folge für heute. Wir sind jetzt erstmal exklusiv eine Woche auf RTL Plus zu hören und wandern dann auf alle Plattformen weiter, wo ihr uns gerne im Podcast hört.
Und ein Schlusssatz von mir noch, damit kein falscher Eindruck entsteht. Die allermeisten Hüftoperationen, egal in welcher Form, sei es ein Hüft-Tap oder was auch immer, gehen positiv für den Patienten aus. Das muss man sich auch mal klar machen. Es gibt Hunderte, Tausende, Zehntausende, Hunderttausend, ich weiß nicht, wie hoch die Zahl insgesamt ist, an 200.000 Knie und Hüfte zusammengenommen, glaube ich, in Deutschland. Und die allermeisten davon gehen wirklich gut aus. Also das ist manchmal ein schiefes Bild, was entstehen kann. Das versuche ich gerade insoweit dann wieder zurechtzurücken.
Ist dieser Tisch, an dem wir sitzen, aus Holz?
Das ist er.
Dann klopfe ich drauf. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.